Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Es ist der größte Betrugsskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte. Das Unternehmen Wirecard, das hat jahrelang systematisch seine Bilanzen frisiert, so den Markt manipuliert und Milliarden veruntreut. Das wirft zumindest die Staatsanwaltschaft dem Konzern vor. Seit Dezember steht der ehemalige Vorstand Markus Braun, ein ehemaliger Manager und der frühere Chefbuchhalter der Firma vor dem Münchner Landgericht und dort müssen sie unangenehme Fragen beantworten. Der damalige Finanzvorstand übrigens, der ist kurz vor dem Kollaps des Konzerns vor 3 Jahren untergetaucht und wird mit internationalem Haftbefehl gesucht. Ich habe neulich erst ein Fahndungsplakat im Bahnhof gesehen. Heute wird der Prozess fortgesetzt und den verfolgen vor allem Kleinanleger sehr genau. Was sie sich von einem Urteil erhoffen, das weiß unser Landeskorrespondent Michael Watzke. Er hat mit einem Kleinanleger gesprochen.
Wie läuft unsere Wirtschaft überhaupt? Ja? Was verbirgt sich eigentlich dahinter?
Solche Fragen stellt sich Wolfram Hübner bis heute. Auch knapp 3 Jahre nach dem Zusammenbruch von Wirecard und gut 3 Monate nach Prozessbeginn sucht der Münchner Rentner nach Antworten.
Was spielt sich in einem Vorstand im Aufsichtsrat eines Unternehmens ab? Wie konnte es dazu kommen?
Hübner, 74, ist einer der wenigen regelmäßigen Prozessbesucher im Keller der Justizvollzugsanstalt Stadelheim. In seinem braunen Tweedanzug mit karierter Krawatte sitzt er meistens in Reihe 3 hinter dem halben Dutzend Wirtschafts- und Agenturjournalisten, die über das Verfahren berichten. Von seinem ungepolsterten Holzstuhl aus hat Hübner einen guten Blick auf den Angeklagten Markus Braun. Dem früheren Wirecard-Chef vertraute der Rentner einst fast blind. Er erinnert sich,
dass ich auch von Braun persönlich einen durchaus kompetenten Eindruck hatte. Und dass er in einem Feld tätig war, nämlich im Zahlungsverkehr, das mir sehr zukunftsträchtig erschien. Und aus allen diesen Gründen habe ich mich eben auf dieses steifige Parkett begeben und bin dann eben auf die Nase gefallen.
Hübner, der eigentlich anders heißt, aber seinen echten Namen nicht im Radio hören möchte, hat bei der Wirecard-Pleite eine hohe 5-stellige Summe verloren. Der pensionierte Volkswirt ist zwar nicht in existenzielle Not geraten, aber der Totalverlust seiner Anlage hat ihn so sehr geschmerzt, dass er nun fast jeden zweiten Verhandlungstag verfolgt.
Mein persönliches Interesse besteht darin, dass ich Aktionär dieser Wirecard-Firma war und mir bei der Anlage von Aktien mir natürlich einen Gewinn versprochen habe, ohne dass ich mich der Gier ausgesetzt habe. Aber natürlich spielt immer auch ein spekulatives, das heißt ein spielerisches, triebhaftes Element eine Rolle. Man möchte in der Tat Geld verdienen.
Nun, zu Beginn der Beweisaufnahme fühlt sich Hübner hin und her gerissen. Noch vor wenigen Wochen, nach der ersten Aussage von Markus Braun, hielt er den Ex-Wirecard-Chef tatsächlich nicht für den Täter, sondern für das größte Opfer einer Betrügerbande, die sich gegen Braun verschworen hatte, ganz so, wie es dessen Strafverteidiger Alfred Dierlam behauptet.
Ich war bisher geneigt, ihm zu glauben, das muss ich sagen. Vielleicht war ich zu naiv in dem Zusammenhang und habe jetzt heute 2 gegensätzliche, sehr fundierte Stellungnahmen gehört und bin jetzt natürlich wieder völlig unsicher, wem ich nun wirklich mehr glauben soll. Also ich höre sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Die sagen, sie glauben dem Herrn Braun kein Wort.
In einer Verhandlungspause trifft Hübner vor dem Gerichtssaal auf Norbert Eder, den Verteidiger von Oliver Bellenhaus. Der war einst Wirecards Statthalter in Dubai und fungiert nun als Kronzeuge der Staatsanwaltschaft. Hübner lobt Eders Verteidigungsstrategie.
Guter Vortrag. Allerdings, den Nachteil haben wir natürlich, dass wir das nicht schriftlich kriegen und nicht im Einzelnen nochmal nachlesen können.
Die besten Betrüger sind die, die ihre eigenen Geschichten glauben. Und er kann sehr viel reden, er kann sehr lange reden, er kann sehr gut lamentieren, aber inhaltlich kommt einfach wenig rüber. Und ich glaube, das wurde auch insbesondere, wenn man sich die Nachfragen des Gerichtes an den entsprechenden Stellen einfach mal vor Augen führt, relativ deutlich, dass es da einfach am Substanziellen fehlt.
Das sieht nicht nur Gegneranwalt Eder so. Auch Marc Liebscher misstraut den Ausflüchten des früheren Wirecard-Chefs Braun. Liebscher ist Vorstand der SDK, der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, und sagt,
die Einlassung von Markus Braun, dass das alles nicht stimmen würde und man habe ihm 2 Milliarden Euro unterm Popo weggeklaut und er sei unschuldig, die sind nach unserer Einschätzung nicht glaubwürdig. Unser Eindruck ist bisher, dass der Kronzeuge Herr Bellenhaus glaubwürdig darlegt, dass die Konzernspitze von Wirecard eine Bande war, welche mit dem vorgetäuschten Geschäft über Drittpartner die Bilanzen manipuliert und gefälscht hat.
Die SDK vertritt vor allem Kleinaktionäre wie Wolfram Hübner, den betrogenen Anleger aus dem Gerichtssaal. Liebscher appelliert an Betroffene, sich der Sammelklage gegen Ernst & Young, kurz EY, anzuschließen. Die Wirtschaftsprüfgesellschaft, die Wirecards betrügerische Buchhaltung und Bilanzen jahrelang geprüft und für gut befunden hat. Bisher sind rund 1.000 Anleger dabei, von schätzungsweise 100.000.
Wir wissen, dass in Deutschland ein hoher Prozentsatz von Anlegern in solchen Situationen nicht seine Schadensersatzansprüche geltend macht, weil man sich damit nicht nerven und belasten will. Das Problem ist in Deutschland, wir stecken unglaublich viel Zeit und Energie ins Geld verdienen, aber wir stecken leider wenig Zeit und Energie dann, unsere Gelder zu kontrollieren und denen hinterherzugehen, wenn sie uns jemand wegnimmt.
Das Oberlandesgericht München hat vor wenigen Tagen einen sogenannten Musterkläger für ein Schadenersatzverfahren bestimmt. Das bedeutet, ein Kapitalanleger verklagt den deutschen Ableger von EY, der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Wenn der Kläger Erfolg hat, könnte das Musterverfahren Schule machen und als Blaupause für weitere Aktionäre gelten. Der Musterkläger ist ein deutscher Bankkaufmann, vertreten durch zwei Rechtsanwälte. Er macht eine 500.000 Euro Schaden geltend, die er mit Wirecard-Aktien verloren hat. Bei Ernst & Young dürfte mehr zu holen sein als bei den Insolvenzresten von Wirecard. Auch Wolfram Hübner, der Kleinaktionär aus dem Besucherraum der Wirecard-Gerichtsverhandlung, hat sich einer Sammelklage gegen EY angeschlossen.
Wobei ich mir im Klaren darüber bin, dass das Verfahren, wenn es überhaupt je zu einem Ende kommt, jedenfalls sich noch über Jahre hinziehen wird. Und ich selber erwarte mir da keine vollständige Rückzahlung meiner Verluste. Aber wenn es ein kleines Bonbon hinterher gibt, wäre ich natürlich auch nicht traurig.
Die Zeit drängt. Ende 2023 verjähren die Ansprüche früherer Wirecard-Aktionäre. Bis dahin will Kleinanleger Hübner den Strafprozess im Keller des Gefängnisses München-Stadelheim weiterverfolgen, auch wenn das oft nicht vergnügungssteuerpflichtig ist. Hübner wünscht sich eine Antwort auf die Frage, wer war schuld am größten Betrugsskandal der deutschen Wirtschaftsgeschichte.
Hoffentlich gelingt dem Gericht das herauszufinden, was meines Erachtens gar nicht sicher ist. Und jetzt kommt es auf die Zeugenaussagen an, wobei es halt so ist, dass einige Zeugen von vornherein schon sagen, sie werden nicht aussagen, möglicherweise um sich selber nicht zu belasten, und andere aber aussagen. Und das wird jetzt der nächste entscheidende Schritt in dem Prozess in der Tat sein.
Und dafür sind übrigens insgesamt 100 Tage angesetzt. Wir werden diesen Wirecard-Prozess im Deutschlandfunk Kultur natürlich weiter für Sie verfolgen.